Christian, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist natürlich schwierig, nach so einem Eingangsreferat Sie als Urologen oder niedergelassene Kollegen, vielleicht auch praktische Ärzte, die hier sitzen, wieder auf den Boden der Realität etwas zurückzuholen. Ich möchte mich aber in einem Punkt gleich anschließend an Herrn Kollegen Heidinger insofern wenden, als ich Ihnen hier etwas aufgeschrieben habe, was Sie sich generell einmal ins Notenbuch schreiben müssen. Es ist ein organspezifischer, aber kein tumorspezifischer Marker. Es kann nicht zwischen einem Low-Risk und einem High-Risk Prostate-Cancer unterscheiden. Das müssen wir uns generell einmal vor Augen halten. Ein Statement von Richard Ablin aus den 70er Jahren, der maßgeblich an der Entdeckung, er selbst behauptet, er war der Entdecker des PSA, ich weiß es nicht genau, ob es tatsächlich stimmt, er ist Pathologe gewesen, der hat vor kurzem erst, und zwar im September diesen Jahres, diesen mysteriösen Satz ins Internet gestellt: PSA Screening has become an ugly, expensive public health disaster. Damit hat er natürlich grundsätzlich recht, allerdings nur, solange er sich auf das Screening bezieht. Sie haben das schon von Herrn Heidinger gesehen. Der Unterschied in dieser Preventive Services Task Force zwischen 2008 war die Empfehlung, da kein PSA-Screening über 75 Jahre zu machen. Jetzt, 2011, haben sie das korrigiert. Es gibt überhaupt kein PSA-Screening mehr, auch nicht unter 75. Die Begründung ist, dass die Evidenz so groß ist, dass Screening die Mortalität nicht zu reduzieren imstande ist. Das ist ein Punkt, der schon angesprochen wurde, auch von Ihnen, Herr Heidinger. Die Unterscheidung zwischen dem Screening und einer Vorsorge- oder Früherkennungsmaßnahme ist ganz entscheidend. Das ist ein Punkt, den die Amerikaner offensichtlich in ihrer Terminologie immer durcheinander werfen. Es gibt in Amerika keine Früherkennung des Prostatakarzinoms, alles wird unter dem Begriff Screening subsumiert. Hier gibt es aber einige erhebliche Unterschiede anzumerken. Bei der Vorsorge geht es darum, eine bisher nicht realisierte Erkrankung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen, und die Initiative geht aber vom Patienten oder vom gesunden Mann genauer gesagt aus. Der kommt zum Arzt und möchte wissen, dass er gesund ist. Da kommen Leute daher mit 3 PSA-Befunden aus den letzten 6 Jahren, dann kommen Menschen hierher, die noch nie einen PSA-Befund hatten, da kommt der 45-Jährige und der 80-Jährige, also eine sehr gemischte Population. Das ist ganz anders beim Screening. Beim Screening geht die Intention vom Untersucher aus und die Auswahl erfolgt durch ein Zufallsprinzip. Das Entscheidende daran ist aber, dass beim Screening eine definierte Population herangezogen wird. Sie laden beispielsweise die 50- bis 60-jährigen Männer ein, sich an einer Screening-Untersuchung zu unterziehen. Da kommt der eine schon, der andere nicht, der dritte vielleicht und der fünfte sagt seinem Freund, du solltest dorthin gehen, der geht aber nicht. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr inhomogene Population in beiden Gruppen, die sich aber erheblich voneinander unterscheiden. Und deswegen ist Früherkennung oder Vorsorge nicht identisch zu setzen mit Screening. Das bitte ich Sie zu beherzigen. Der ideale Tumormarker würde so aussehen, wie im oberen Bild dargestellt. Eine hervorragende Sensitivität und eine hervorragende Spezifität mit einem klaren Cut-off von 4. Die Realität sieht allerdings wesentlich trauriger aus und Sie sehen das am unteren Bild. Es gibt hier erhebliche Überschneidungen hinsichtlich der Sensitivität und der Spezifität mit einem beträchtlichen Anteil an falsch negativen und falsch positiven Befunden. Nun, woher stammt dieser Cut-off von 4? Der hat historische Ursprünge. In der ersten Screening-Studie, die Catalona an über 10.000 Männern durchgeführt hat, die ist publiziert worden 1994, wurde diese Obergrenze aufgrund der Einführung des PSA für die Früherkennungsmethoden in Amerika von der FDA genehmigt. Und da wurde ein Threshold von 4 Nanogramm pro Milliliter als Obergrenze festgesetzt. Und seit der Zeit leben wir mit diesem Faktum. Das hat sich etwas geändert, seitdem die PCPD-Studie ausgewertet wurde. Sie wissen, das ist die Studie, die randomisiert wurde zwischen dem Finasterid und einem Beobachtungsarm hinsichtlich der Präventionsmöglichkeit eines Prostatakarzinoms. Und im Beobachtungsarm war eine verpflichtende Biopsie am Ende der Studie vorgesehen. Und da hat sich Folgendes gezeigt, dass bereits bei wesentlich niedrigeren PSA-Werten eine erhebliche Zahl von Prostatakarzinomen zu entdecken war. Und zwar sind wir hier bei einem Punkt von 4,0 bei fast 27% Karzinomen. Das hat zur Folge gehabt, dass man den Cut-off nach unten gesetzt hat, auf 2,5 bis 3. Und hier bereits zu diesem Zeitpunkt eine Biopsieempfehlung ausgesprochen hat. Nun, worin liegt die Bedeutung des PSA? Grundsätzlich natürlich in der Früherkennung. Sie ist eine Indikationshilfe sowohl zur kurativen als auch zur palliativen Therapie. Sie ist ein ganz wesentlicher Hilfspunkt zur Einschätzung der Prognose vor und nach der Behandlung. Sie dient dem Monitoring des Krankheitsverlaufes, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, und sie wird in verschiedene Monogramme implementiert. Nun gibt es eine biologische Varianz, die erheblich sein kann und bis zu 20-25%, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, gehen kann. Das gilt von Söle-Tormos, Clinical Chemistry 2005 publiziert, und auch von Hans Lilja 2004 publiziert für Männer mit einem PSA von 0,1 bis 20 und einem Alter über 50 Jahren. Die Herrschaften von Memorial in New York haben Folgendes gemacht und haben das ebenfalls nachvollzogen. Und konzentrieren Sie sich bitte auf die rechte Spalte. Da sind PSA-Befunde nach einer gewissen Zeit nachkontrolliert worden hinsichtlich ihrer Validität. Und da zeigte sich bereits bei einem PSA über 4 in 30% der Wert falsch hoch. Bei einem PSA bis zu 2,5 waren es immerhin 26%, die in der initialen Befundung falsch waren und in der sekundären Befundung als korrekt im Normbereich dargestellt wurden. Also, wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Prostatakarzinom entdecken kann? Das hat ebenfalls Catalona in seinen früheren Screening, wohlgemerkt Screening-Daten, nachgewiesen, und er zeigt unter 2,5 immerhin 5% und über 10%, über 10 Nanogramm bereits 50%. Die aktuellen Daten, die aus der EAU stammen, das sind die Guidelines 2010, hat Herr Heidenreich im European Urology publiziert im heurigen Jahr, zeigen ähnliche Werte an wie bereits vor 10 Jahren zuvor. Eine sehr interessante Publikation, die ich Ihnen ans Herzen legen kann, ist die von Frau Löb im Urologist 2008 publiziert. Sie konnte Folgendes zeigen. Welche Relation zeigt das PSA zum progressionsfreien Überleben und wie hoch ist die Rate organbegrenzter Karzinome bei verschiedenen PSA-Werten? Und da zeigt sich etwas sehr Interessantes. Im niedrigen Bereich ist das alles sehr schön dargestellt, aber im Bereich zwischen 7 und 10 und darüber ergibt sich ein hochsignifikanter Unterschied zu Ungunsten eines PSA-Befundes über 10. Also Sie haben, wenn Sie ein initiales PSA über 10 haben, bereits ein hohes Risiko, nämlich 40% organüberschreitende Karzinome zu finden. Die alterskorrigierten Werte nach Österling, die geistern immer durch die Literatur seit 1993. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass hier keine Korrelation mit dem Volumen der Drüse angestellt wurde. Und das ist an sich das Manko dieser alterskorrigierten Befunde, die die Labormediziner leider Gottes uns immer wieder auf die Befunde draufschreiben. Wenn Sie eine große Drüse haben, dann ist es durchaus akzeptabel, dass Sie einen höheren PSA-Wert haben, ohne dass dieser Mann ein Prostatakarzinom in sich tragen muss. Natürlich unter der entsprechenden Kontrolluntersuchung. Aber das heißt noch lange nicht, dass zum Beispiel ein Patient mit 52 Jahren, der ein PSA von 2,9 hat, kein Karzinom in sich trägt. Das ist die Problematik. Und wenn der 52-Jährige jetzt eine 60 Gramm BPH hat, dann hat er wahrscheinlich mehr als 3,5 und noch immer kein Karzinom. Es gibt eine ganze Reihe von, ich zeige diese Liste immer wieder her, ich vervollständige sie auch immer wieder, wenn ich etwas Neues lese, eine ganze Reihe von Faktoren, die den PSA-Wert falsch positiv machen können, also nach oben irritativ korrigieren können. Das Wesentliche sind die sexuellen Aktivitäten, die bis zu 3 Tagen vor der Blutabnahme eingestellt werden müssten. Und zwar geht es um die Ejakulation, nicht um die Erektion. Alle anderen Dinge sind hier noch angeführt, übers Radfahren wird gestritten, die Literatur pro und contra, Reiten etc. Aber instrumentelle Eingriffe an der Harnröhre, an der Blase, Zystoskopie, Katheter, eine Woche Karenz. Nach Operationen an der Blase, insbesondere an der Prostata oder Prostatabiopsien, 6 Wochen Karenz, bevor Sie ein neues PSA machen. Dann gibt es gar nicht selten, das sehen wir im Ultraschall immer wieder, Prostatainfarkte, die ebenfalls den PSA-Befund vorübergehend beträchtlich erhöhen können. Es gibt aber auch die umgekehrte Seite. Was gibt es an falschen negativen Ursachen? Ihnen bekannt allen die 5-Alpha-Reduktase-Hämmer, Roscar-Avodarz und auch das Duodarz seit neuestem. Hier müssen Sie um einen Faktor 2,3 multiplizieren, um auf den exakten Wert zu kommen. Dann gibt es eine Reihe von Phytotherapeutika mit östrogener Wirkung, die ebenfalls Einfluss haben können. Nach einer TURP, nach einer klassisch durchgeführten mit hoher Qualität, sollte der PSA-Wert unter 2,0 persistieren. Und ganz rezent publiziert, nicht-steroidale Antirheumatika können ebenfalls bis zu 10% den PSA-Wert reduzieren. Was hat jetzt nun ein erhöhter PSA-Wert letztlich für eine Konsequenz? Das ist mir eine ganz wichtige Mitteilung. Keine Biopsie auf einen erstmalig erhöhten PSA-Wert. Das wäre heute fast fahrlässig. Man muss diesen PSA-Wert kontrollieren, bevor man dem Patienten einer Biopsie zuführt. Und zwar die Kontrolle des PSA-Wertes nach Ausschluss dieser vorgenannten Argumente und unter standardisierten Bedingungen mit demselben Messkit im selben Labor. Ich habe diese Grafik einmal dargestellt, weil ich sie für eine Fortbildungsveranstaltung gezeichnet habe und möchte Ihnen anhand dieser Grafik eine vereinfachte Darstellung der Umgangsweise mit dem PSA erklären. Sagen Sie bitte jetzt ja nicht, wenn Sie hinausgehen, der Höltl hat gesagt, das ist die Weisheit, der Weisheit letzter Schritt, aber es ist eine Erklärung, wie Sie besser mit dem PSA-Wert in der Praxis zurechtkommen. Nehmen wir einmal die dunkelblaue Linie hierher, das ist der klassische Verlauf einer BPH. Das steigt über die Jahre langsam linear an. Dann haben Sie einen zweiten, das ist die gelbe Linie, das ist ein exponentieller Anstieg. Da wird es bereits nach 2 oder 3 Befunden interessant. Das sind die Patienten, die abgeklärt gehören, die einer Biopsie zugeführt werden müssen. Hier ist ein hohes Potenzial an Karzinomen versteckt. Und dann gibt es eine dritte, wellenförmig verlaufende Verlaufsform des PSA, die uns die größten Schwierigkeiten macht. Und wir wissen aus unseren Biopsieserien, dass wir etwa 35% der Befunde mit der Diagnose chronische Prostatitis zurückbekommen, bei Patienten, die wir aufgrund eines mehrfach erhöhten PSA-Wertes zu einer Biopsie kriegen. Und die verlaufen typischerweise wellenförmig. Da geht das PSA hinauf, hinunter, hinauf, hinunter. Und jetzt gehen Sie bitte nicht hinaus und sagen, das ist ein wunderbarer Befund, der Mann hat nur eine chronische Prostatitis. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass nicht hier in dieser Zacke sich auch ein Karzinom verstecken kann. Das ist kein Ausschluss, aber es erleichtert uns die Vorgangsweise und die Erklärung für den Patienten. Die PSA-Verdoppelungszeit, die nicht bedeutet 1 und 1 ist 2, 2 und 2 ist 4, sondern es handelt sich hier um eine logarithmische Formel, die in der Primärdiagnostik nicht differenzieren kann zwischen BPH und Karzinom. Und sie ist für die Detektion eines Low-Risk-Karzinom ebenfalls nicht brauchbar. Sehr wohl aber nach kurativer Therapie. Hier spricht eine niedrige Verdoppelungszeit eindeutig für eine systemische Progression. Persistierendes PSA nach radikaler Prostatektomie kann zweierlei sein. Erstens ein PSA-Persister, das heißt, der Patient kommt nach der Radikaloperation 6 Wochen später nicht in den untersten Messbereich des Labors. Das sind meistens R1-Resektionen, beileibe nicht alle, aber viele. Handelt es sich um einen langsamen Anstieg mit einer Verdoppelungszeit von mehr als 10 Monaten, dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit vorliegend, dass es sich um ein lokales Rezidivgeschehen handelt. Bei einem schnellen Anstieg weniger als 10 Monate um eine lokale und oder disseminierte Progression. Das biochemische Rezidiv nach Radikaler ist ganz klar definiert worden. Es handelt sich um ein initial nicht messbares PSA, 4 bis 6 Wochen. Wir sind heute bei 6 Wochen angelangt. Die 4 Wochen können Sie durchstreichen. nach der Operation mit nachfolgendem PSA-Anstieg bedeutet biochemisches Rezidiv. Gemessen mit einem konventionellen SE kleiner 0,2 und ein folgender PSA-Wert höher als 0,2. Ganz anders sieht die Sache bei den kurativ bestrahlten Patienten aus. Hier gilt seit neuestem die Phoenix-Definition, das heißt PSA-Anstieg um 2 oder mehr Nanogramm pro Milliliter über dem PSA nahe Dir, also jenem tiefsten Wert, der nach Beendigung der Bestrahlung erreicht ist, bedeutet biochemisches Rezidiv. Aber, Vorsicht, es gibt diesen sogenannten PSA-Bounce. Das ist eine passagiere Erhöhung des PSA-Wertes im Verlauf von 12 bis 18 Monaten nach Ende der Bestrahlung. Das dürfen Sie nicht als PSA-Rezidiv fehldeuten. Das kommt in etwa ein Drittel der bestrahlten Fälle vor. Nun zum Knochen, zur Knochenmetastasierung. Was leistet das PSA bei der Knochenmetastasierung? Sind wir imstande, initial aufgrund des PSA-Befundes vorauszusagen, wie hoch ist das Risiko einer Metastasierung? Und dann können Sie sehr schön sehen, dass hier in diesem Bereich unter 15 die Wahrscheinlichkeit, einen positiven Knochenscan vorzufinden, praktisch nicht existiert. Knapp darüber liegen 2,5%. Also wir können den Knochenscan in der initialen Diagnostik im Bereich bis 15 definitiv vergessen. Das ist eine sehr interessante Arbeit von Wimenga, der gezeigt hat, dass die ganz normale, gewöhnliche alkalische Phosphatase bei einem PSA-Wert kleiner als 20 deutlich bessere Auskunft gibt über die Frage Knochenmetastasen als das PSA. Das ist höchst erstaunlich, aber es ist eine simple Tatsache und das ist hervorragend dokumentiert mit einer hohen Signifikanz. Das können wir, glaube ich, übergehen. Ich denke, Sie wissen alle, was eine Rockkurve ist. So, wann und wie oft soll bestimmt werden? Die heutige Empfehlung heißt eindeutig, einen Ausgangsbefund mit 40 Jahren zu machen. Das ist nur der erste Befund, an dem sich der Mann im weiteren Leben orientieren kann, beziehungsweise sein Arzt. Das ist eine Empfehlung der NCCN aus dem Jahr 2007. Mit positiver Familienanamnese ist die Empfehlung deutlich geregelt, ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig. Ohne Familienanamnese beginnt die Sache bei 45 bis 50. Die Altersobergrenze ist natürlich weitgehend unsicher. Ich habe hier 75 bis 80 hergeschrieben, manche sagen 70, manche sagen 85. Es hängt mit Sicherheit von der biologischen Qualität der Lebensumstände des einzelnen Mannes ab, wo sie nun ihre Grenze setzen. Üblicherweise einmal im Jahr. Bei Werten kleiner als 2,0 Nanogramm pro Milliliter, einem fehlenden Anstieg und normalem Tastbefund genügt es heute alle 2 Jahre, das PSA zu kontrollieren. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass beim älteren Mann vor der Empfehlung, ein PSA abzunehmen, immer objektiv abgewogen werden muss, welche Komorbiditäten hat der Mann und welche Sterberisiken hat er und in welchem Zeitraum ist das abschätzbar. Einmal erhobene PSA-Werte stellen immer einen hohen Erwartungsdruck her, der oft nicht erfüllt werden kann. Die psychische Belastung, wenn es dann zu einer Biopsie kommt mit der Diagnose Prostatakarzinom, stellt für die älteren Männer für einen beschwerdefreien älteren Mann ein schwer verständliches Problem dar. Er läuft mit seiner Diagnose herum und der Arzt sagt ihm, Sie sind schon alt, Sie werden an dem Karzinom nicht sterben, machen Sie sich keine Sorgen. Ich möchte das für meine Person so nicht haben. Und darum warne ich davor, vor übertriebenen Biopsieaktivitäten, wenn nicht schlüssig mit dem Patienten klar ist, dass auch eine Konsequenz für ihn daraus resultieren muss. Und nicht immer muss das PSA mit allen Mitteln gesucht werden. Besonders dann nicht, wenn Sie a priori keine therapeutische Konsequenz im Falle eines positiven Befundes ableiten können. Der Herr Stemme hat vor ungefähr 7 Jahren einen Artikel publiziert, der mich auch zu einem Letter an den Editor veranlasst hat, weil ich absolut nicht dieser Meinung war. Der hat Folgendes festgestellt. Im Laufe der Jahre ist das Volumen des größten und aggressivsten Tumors immer kleiner geworden innerhalb von 20 Jahren. Und seine Schlussfolgerung war, dass das PSA hauptsächlich an die BPH korreliert ist. Das ist ja noch okay, das lasse ich mir noch einreden. Aber der zweite Schluss, dass daher die Früherkennung zunehmend weniger brauchbar wird, ist falsch. Das hat ebenfalls einen Tohuwabohu ausgelöst seinerzeit, aber es sind also x Letters an den Editor geschrieben worden und Replies. Und ich denke, dass der letzte Satz hier sehr wohl nicht so angenommen werden kann wie publiziert. Es gilt nach wie vor, dass das PSA der bestuntersuchte Tumormarker beim Mann ist. Und der Wert des PSA in der Früherkennung, der Diagnostik und im Monitoring ist zurzeit durch kein anderes Verfahren besser zu ersetzen. Nicht das PSA ist schlecht, und das ist mir ein wichtiger Satz, den ich hier angeschrieben habe, sondern die Interpretation der Befunde und deren Begleitumstände sind oft mangelhaft erkannt und interpretiert. Das bitte ich Sie nun in einer Minute ruhig durchzulesen. Das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, weil mich dieser Punkt seit Jahren stört. Ich denke, dass wir als Ärzte aufgerufen sind, und da bitte ich Sie herzlich um Ihre Hilfe, solchen Informationen aus den Tageszeitungen oder aus Wochenjournalen dem Patienten gegenüber mit klaren Auskünften entgegenzutreten. Es werden immer wieder Studienergebnisse, die frühzeitig im New England oder im Cancer publiziert werden, herausgepickt von den Medizinjournalisten und dann steht in der Zeitung, Prostatakrebs kann durch Gentherapie geheilt werden. Die Konsequenz war, dass ein paar Jahre später die Leute gestorben sind am NCI, an der Gentherapie. Und solche Informationen sind für unser medizinisches Handeln extrem unzugänglich und unzuträglich. Und da bitte ich Sie, darauf immer hinzuweisen. Was wir nicht haben wollen, ist auf der einen Seite PSA-Neurotiker zu erzeugen und auf der anderen Seite Ignoranten zu haben, die Wertigkeit einer Früherkennung und einer entsprechenden Maßnahme, die sinnvoll ist, zu erkennen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch dieses Dia zeigen, das ich besonders clever finde, das Frau Slovin 2005 publiziert hat. Das wollen wir in keinem Fall. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.